SWR 2 Leben.
Drei Kinder steigen von einer U-Bahn aus. Einer heißt Amadou, einer Radili, einer heißt Mehmet. Es ist Sommer. Im U-Bahn steht Mehmet, seine Hand hochgestreckt, hält sich zum Stange. Er hat schwarzes Haar unter seinen Arm und sieht stolz, wie Radili es anschaut. Radili ist 13 und Mehmet schon 14 und er fragt sich selbst Radili, wann es bei ihm auch schon anfangen wird mit dem Haar. Dann hält das U-Bahn und Mehmet öffnet die Tür und Radili von hinten stoßt Mehmet auf eine Frau, die da vor dem Tür steht. Sie schreit Mehmet an und dann ist er nicht mehr so cool mit sein scheiß Haar unter seiner Ärmel und Radili lacht und rennt weg zum Rolltreppe. Mehmet rennt ihm nach und erwischt ihn am Anfang von Treppe und schlägt ihm mit Faust auf seine Schulter. Dann ist Amadou auch da und er sitzt auf das schwarze Gummirand, als die Rolltreppe die drei zum blauen Licht und Luft hochnimmt.
Tomer Gardi liest den Anfang seines Romans Broken German, übersetzt gebrochenes Deutsch. Und tatsächlich geht es grammatikalisch drunter und drüber. Mal sind es die Artikel, die nicht stimmen, mal die Präpositionen und auch der Text ist gespickt mit Rechtschreibfehlern. Zum Beispiel Rennen mit Ä und nur einem N, stoßt statt stößt und mit Doppel-S geschrieben. Die Leserin ist irritiert, amüsiert und fragt sich als erstes, spricht der Autor tatsächlich so oder kann er auch anders?
Das Buch ist auf jeden Fall geschrieben in das beste Deutsch, da ich dann schreiben könnte. Meine Sprache ändert sich bestimmt, wie jede Sprache von jeder anderer Mensch, aber das ist nicht absichtlich gebrochen.
Das weiß die Leserin mittlerweile auch. Sie trifft Tomer Gardi, der auf Lesereise in Deutschland ist, in einem Hotelfoyer in Mannheim. Halbglatze, Dreitagebart, Lockenkopf. Dazu ein Kapuzenshirt mit Schlabberjeans und Turnschuhen. Der freundlich lächelnde Mann tritt so locker, leger und selbstbewusst auf wie sein Text. Aber man darf ihn keineswegs unterschätzen. Schalk blitzt in seinen Augen. Im Klappentext des Buches steht, dass Tomer Gardi, 1974 im Kibbutz Dan im israelischen Galiläa geboren, Literatur- und Erziehungswissenschaften studiert hat. Und zwar in Tel Aviv und Berlin. Und hier in Berlin sind auch seine drei Romanhelden unterwegs. Amadou, Radili und Mehmet. Die gehen zunächst vom U-Bahn-Ausgang in den nächsten Park Frisbee spielen. Später dann schauen sie sich nackte Frauen in einem Playboy-Heft an, das Mehmet von einem Kiosk womöglich hat mitgehen lassen. Und sind in Gedanken bei Bernadette, die in Mehmets Klasse geht und von der es heißt, sie habe es schon gemacht, als ihnen plötzlich eine Horde betrunkener Fußballfans auf den Fersen ist.
Von hinten schreit sie dann jemand nach. Hallo ihr! Hallo! Ihr da? Was für Sprache redet ihr da? Radili und Amado und Mehmet reden Deutsch, aber kein Ariendeutsch, sondern ihr Deutsch, wie mein Deutsch auch, die ich hier schreibe und die ich rede. Die drei gehen weiter und antworten nicht, als aber von hinten jemand da laut schreit, »Hey, ihr da! Was ist das für eine komische Sprache?« Dann hält Radili und dreht sich um und sagt, dass es Deutsch ist. Mehmet und Amadou halten mit ihm und drehen auch um. »Nein«, sagt einer, Glatze, rote Augen von Trink. »Nein«, sagt er, »das ist kein Deutsch«, sagt er, »was wir reden ist Deutsch«, sagt er. »Das, was wir reden, ist Deutsch. Was ihr da redet, das ist kein Deutsch. Die drei«, sagt er zu seinen Freunden, »die drei wollen uns anscheinend verarschen.«
Welches Deutsch ist das Richtige? Und wer bestimmt das? Das ist die alles beherrschende Frage in Broken German. Und diese Frage wird nicht nur innerhalb des Erzähltextes verhandelt, sondern steht auch außerhalb im Raum. Darf einer, der Ausländerdeutsch spricht, schreiben, gar publizieren? Wie sehen die Einwanderungsbedingungen von Sprache aus? Spätestens jetzt zeigt sich, Broken German ist ein hochpolitisches Buch.
Ich glaube, es ist politisch von Anfang an wegen seiner Sprache und der Position der Schriftsteller als jemand, der eine Erzählung erzählen will und schreiben will und es auch tut, obwohl er ausgegrenzt sein soll eigentlich von der Literatur und von der Erzählung, weil er die Sprachregeln nicht beherrscht.
Das Deutsch, das Thomas Gardi spricht, hat er als Teenager in Wien gelernt. Allerdings nur auf der Straße beim Basketball- und Fußballspielen. Weil er dort während eines Arbeitsaufenthalts seiner Eltern keine österreichische, sondern eine amerikanische Schule besuchte. 2003 kam dann noch ein zweijähriger Berlin-Aufenthalt hinzu. Da war er knapp 30 und setzte sich bewusst mit der Frage auseinander, was Sprache eigentlich ist, was sie für die Selbstrepräsentation bedeutet und in welchen Sprachräumen Menschen sich bewegen.
Es kann in Neukölln sein oder Kreuzberg oder auch Wedding und dort im Wohnzimmer von Fikret schläft die Katze von Fikret auf Pnin. Das Buch liegt geschlossen am Tisch und die Katze auf Pnin, wo im Buch drin wie in einer Zelle, vor der Einband als Gitter, hinter Einband als Mauer, mit seinem Masterpiece Englisch foltert Master Nabokov der Timofei Pnin. Die Katze heißt Nani und Fikret heißt Fikret Latifitsch und er liegt am Sofa im Wohnzimmer und Nani, schwarz, fett, nach 3 Schwangerschaften, jetzt endlich kastriert, auf Pnin. Im weltvergessliche Ruhe, als im Buch drin, zwischen geschlossene Einbände, quält Nabokov sein Gefangene, Pnin. Es ist 1953 oder 4. Autor Nabokov reist durch Amerika und sucht einen Herausgeber für sein Lolita. Inzwischen, bis er eins findet, foltert er Timofei Pnin.
Thomas Gardis Romanfigur Fikret ist Flüchtling aus dem Kosovo. 15 Jahre lang war er nicht mehr in seiner alten Heimat. Jetzt jobbt er als Kellner in einem Restaurant. Aber warum taucht mit ihm nun ausgerechnet der russische Schriftsteller Nabokov in Broken German auf? Und wer ist dieser Pnin? Die Leserin macht sich die Mühe und recherchiert, dass auch Wladimir Nabokov als Flüchtling in Berlin gelebt hat. Die großbürgerliche Familie aus St. Petersburg war kurz nach der Oktoberrevolution außer Landes gegangen. Nach der Machtergreifung der Nazis ging Nabokov 1940 mit seiner jüdischen Ehefrau und Sohn Dimitri ein zweites Mal ins Exil. Diesmal nach Amerika. Doch während Thomas Gardis Romanhelden genauso wie er selbst Deutsch Rade brechen und nicht absehbar ist, wann das jemals anders sein wird, bringt es Nabokov im Amerikanischen zu einer solchen Meisterschaft, dass er schon bald zu den angesehensten US-Schriftstellern gehört.
Vergleichen Sie sich so ein bisschen mit Nabokov als Erzähler?
Ich glaube, wir sind also wirklich ein totaler Gegenteil zueinander. Aber ein Gegenteil ist auch ein Vergleich. Und ich glaube, okay, Nabokov hat seine ersten Bücher auf Russisch geschrieben. Dann hat er musste fliehen. Und dann hat er auf Englisch geschrieben, also auf eine Sprache, die nicht seine Muttersprache ist. Er hat es aber perfekt gelernt und versucht, das besser als der hocherzogene Amerikaner oder Englisch sprechender zu schreiben. Und in Pnin macht er ständig Witze auf perfekten Englisch über das gebrochene Englisch von Pnin.
Professor Timofei Pnin ist Romanheld und Titelgeber von Nabokovs drittem in englischer Sprache geschriebenem Roman. Er veröffentlichte ihn 1957. Wie er selbst verlässt auch sein Protagonist Pnin die Heimatstadt St. Petersburg nach der Russischen Revolution und unterrichtet fortan russische Sprache und Literatur an einem amerikanischen Provinzcollege. Doch spätestens hier gehen die Lebenswege von Nabokov und seiner Romanfigur auseinander. Denn während Nabokov schon bald Erfolge verbuchen kann, schlägt sich sein Romanheld nur mühsam durchs Exilleben. Ein verschrobener, gutmütiger Pedant, der von einem möblierten Zimmer ins nächste ziehend nie wirklich ankommt und immerzu Gefahr läuft, sich in der neuen Welt lächerlich zu machen. Wobei die englische Sprache, laut Nabokovs Erzähler, für ihn die größte Gefahrenzone darstellt.
Ich glaube, der Sprache als Foltergerät ist, wenn man mit perfekten Sprache redet über Menschen, die passiv behandelt sind und diese Sprache nicht sprechen. Ich glaube, Sprache ist kein Foltergerät, wenn wir jetzt miteinander reden für mich. Oder wenn ich auf der Straße gehe und mit jemandem, der keine Deutschmuttersprache rede. Ich glaube nicht, Sprache ist bestimmt eine harte Bedingung für einen Einwanderer, aber nicht bestimmt ein Foltergerät.
Ist Nabokov dann für Sie eine Provokation?
Nein, er nervt nur.
Er nervt?
Ja.
Mit seinem Anspruch?
Ja, und mit mit der Seite, der er gewählt hat. Er hat die Seite gewählt, er geht und steht auf der Seite von der Mächtigen. Spricht perfekt Englisch und steht da mit seiner Sprache als ein Foltergerät und macht sich lustig über die, die es nicht können. Und meine Wahl war bisher anders. Ich bin Pnin, sozusagen.
Vielleicht würde er heute, 10 Jahre später, milder über Nabokov und den Umgang mit seinem Romanhelden urteilen, räumt Toma Gardi ein. Aber damals, als er Pnin zum ersten Mal gelesen habe und während seines Berlin-Aufenthalts selbst zu spüren bekam, was es bedeutet, einer Sprache nicht mächtig zu sein, da sei sein vorherrschendes Gefühl Zorn gewesen. Zorn über die mutmaßliche Arroganz Nabokovs. Daran schließt sich die Frage, welchen Leser hat sich Toma Gardi denn für sein Buch vorgestellt?
Ich glaube, die Leser von diesem Buch sind Menschen, die Deutsch eigentlich perfekt sprechen, also mehr oder weniger. Also Menschen, die Regeln können. Ich bin die Verhältnisse zwischen Tomer und dieses Buch sind komisch, weil ich eigentlich nicht der Lesepublikum bin von dieses Buch. Weil wenn ich das Buch lesen werde oder lese, dann sehe ich die Fehler nicht und geht mir sehr, sehr, sehr viel geht mir vorbei. Dann sind die Leser die Menschen, die Regeln können, und die Menschen, die Regeln können, beherrschen auch die politische Macht.
Auf Seiten der Macht will Toma Gardi aber auf gar keinen Fall stehen. Nicht einmal als Erzähler seines Romans will er die Fäden in der Hand behalten. Und so finden sich im Text permanent Wechselspiele, werden Rollen, Namen, Kleider, sogar die Geschlechter vertauscht. Wie in der Szene, als der Ich-Erzähler und seine Mutter, er nennt sie Ima, das ist das hebräische Kosewort für Mutter, als also der Ich-Erzähler und seine Ima am Flughafen 2 Koffer mitgehen lassen, weil ihr eigenes Gepäck verloren gegangen ist und in die Kleider der Vorbesitzer schlüpfen. Die Mutter in Hemd und Anzug eines Abdelkarim Hamdan aus Beirut, der Sohn in die schwarze Hose und das geblümte Hemd einer Frau Desta aus Eritrea, wie die Kofferanhänger verraten. Ja, selbst das Buch changiert, ist mal Roman, mal Krimi, mal Autobiografie. Alles in Broken German ist in Bewegung.
Also wenn ich jetzt diese Namen lese, Amadou, Radili und Mehmet, dann ahne ich ja vielleicht, dass Amadou ein afrikanischer Name ist. Und Radili könnte Jugoslawien sein oder so. Und Mehmet ist wie türkisch, kurdisch und ich weiß nicht was.
Es wird aber nie thematisiert, woher sie tatsächlich kommen. Toma Gardis Protagonisten tragen fremde Namen und wenn sie den Mund öffnen, weiß man sofort, dass sie nicht von hier sind. Aber keiner von ihnen sagt, ich komme aus diesem oder jenem Land oder gehöre jener Volksgruppe an.
Tun sie das absichtlich nicht?
Ja. Weil in diesem Buch ist ihre Identität keine nationale Identität. Und wenn ich sagen, und wir denken über, leider denken wir, oder nicht leider, aber wir denken über unsere, also über unsere Identität in nationalen Rahmen. Ich habe keine andere Möglichkeit, auf eine Frage zu antworten, woher sind sie, außerhalb einer nationalen Rahmen. Ich habe einen Freund, er sagt, ich bin von zwischen der Beine meiner Mutter. Okay, dann hast du dann haben sie eine Antwort, die keine Nationalantwort ist. Muttersprache von Amadou Touré ist Französisch und Baole, von Abayomi und Minika, Yoruba und Englisch, von Jamal Tamari Arabisch und Französisch. Und im Kolshop, jetzt sitzen die alle. 1 Uhr nachts stellen zusammen der Radili Anwan Lexikon deutsche Alkoholbegriffe. Bierbauch, Fahne, Stammtisch. Schnapsidee, Bierleiche. Blau sein, breit sein, dicht sein. Minika sitzt am Computer und sucht das World Wide Web für Ideen. Jamal sitzt und schreibt. Filmriss, Bierschiss, Schnapsnase, Feierabendbier, Sektfrühstück, Katerfrühstück, Schnapsidee. Hatten wir schon, sagt Jamal. Mehrere.
Thomas Gardi mag es nicht, dass er selbst von der Literaturkritik immer wieder als israelischer Autor gelabelt wird. Schließlich spiele sein Roman in Berlin, seien seine Protagonisten wandernde Menschen aus aller Welt.
Ich habe das nicht als israelischer Autor geschrieben. Es steht hier nicht, dass ich Israeli bin. Es steht nicht drin, dass jemand von den Erzählern drinnen Israeli ist. Ich glaube, das Wort Israel steht nicht drin. Und man klebt diese Identität oder diese Schublade, wie sie es genannt habe, über dich. Und dann ist es irgendwie besser, damit umzugehen. Weil, ich weiß nicht, es kommt immer wieder und ist immer wieder nervig für mich. Und immer wieder zeigt das, wie nationalisiert die Sichtpunkte sind. Schade. Meine Muttersprache ist nicht die Muttersprache meiner Mutter. Die Muttersprache meiner Mutter ist nicht die Muttersprache ihrer Mutter. Die Muttersprache ihrer Mutter ist nicht die Muttersprache und so weiter. Und so viel, viel weiter. Wir sind babylonisch.
Thomas Gardis Muttersprache ist Hebräisch, die seiner Mutter Rumänisch. Und auch die Ima des Ich-Erzählers in Broken German stammt aus Rumänien. Immerzu erzählt sie von einem Mann, der damit prahlte, seine Arme in Judenblut getaucht zu haben. Eine frühe Kindheitserinnerung aus ihrem Heimatort Faltitien. Jahrzehntelang mitgetragen und von der Mutter an den Sohn weitergegeben.
Und die Großmutter?
Und die Großmutter war wahrscheinlich Jiddisch.
Die Leserin überlegt, ob es vielleicht doch kein Zufall ist, dass der Verfasser von Broken German ein Israeli ist. Schließlich musste für das Projekt eines jüdischen Staates mit eigener Nationalsprache das biblische Hebräisch alltagstauglich gemacht werden. Haben Juden aus aller Welt ihre Wortschätze in das moderne Ivrit mit eingebracht? Vielleicht rührt daher Thomas Gardis so offener und pragmatischer Umgang mit Sprache.
Ist das vielleicht auch eine sehr, ich sag jetzt mal, israelische Erfahrung, die Sie auf das Deutsche anwenden?
Das ist ein schöner Gedanke. Es kann sein. Es kann sein. Es stimmt wahrscheinlich, was Sie sagen über diese israelische Verständnisse, die ich zum Deutschen reinbringe, aber das sind nur ein Teil davon. Ein anderer Teil davon ist Teile von das Jiddisch und wie Jiddisch irgendwie auch als irgendwie als gebrochenes Deutsch zu verstehen war. Man hat gesagt, man hat es Mauscheldeutsch genannt. Geschichten sind aus Sprache gemacht. Gut, muss aber Sprache das Thema jeder Geschichten sein? Muss Sprache das Thema jeder meine Geschichte sein? Bin ich wegen meiner Sprache für immer verurteilt, Sprache als Schwerpunkt mein Prosa zu haben? Schwerpunkt, wie ich das Wort hasse. Schwerpunkt. Bäh. Ich schwöre, wenn das Punkt nicht so schwer wäre.
War es schwierig für das Buch einen Verlag zu finden?
Ja, ich habe ein paar Verlagen versucht, vielleicht 10 oder 15. Ich habe in Berlin gelebt. Das Buch, Berlin ist ziemlich tief drin in diesem Buch und auch deshalb, und auch weil Berlin so eine Metropole ist, habe ich so Berliner Verlage gesucht. Im Nachhinein glaube ich, dass es ein Fehler war, weil der Eingang von so einem Buch zum literarischen Sphäre kann wahrscheinlich nicht von der Zentrum kommen, sondern von die Rande, ja, von der Rand.
Es war schließlich der kleine, aber feine österreichische Literaturverlag Droschel mit Sitz in Graz, der eine Zusage machte und 2016 das Wagnis der Veröffentlichung einging.
Ich habe mit dem lieber Rainer Götz, der Lektor von Droschel Verlag, habe ich ihm das Manuskript geschickt, als ich in Graz 3 Monate gelebt habe. Und dann habe ich mit ihm getroffen und geredet und dann ging das.
Und was war jetzt der Job eines Lektors bei diesem Buch?
Ich glaube, das wichtigste Job, also das wichtigste Tat der Lektor in diesem Buch war, zu so einem Buch Ja zu sagen. Das war das Wichtigste und das haben viele andere nicht gemacht. Dann glaube ich, eine zweite Aufgabe war zu entscheiden, dass die Fehler nicht konsequent sein müssen. Wenn für mich ein Becher, einmal der Becher und einmal die Becher und einmal das Becher ist, sind die drei ähnlich, dann muss da keine Konsequenz sein, weil es ist ja egal. Und der dritte Aufgabe der Lektor, ich habe ja, als ich angefangen habe, dieses Buch zu schreiben, habe ich natürlich den Autokorrektur von dem Word-Programm gelöscht. Dann gibt's keine rote Striche unter die Wörter und der Lektor musste dann entscheiden, was in diesem Sprache gebrochenes Deutsch ist, also Broken German, Trauma-Deutsch, wie auch immer, und was eigentlich ein einfacher Tippfehler ist.
Würden Sie es bedauern, wenn Sie jetzt irgendwann so toll Deutsch sprechen, dass man dieses Broken German gar nicht mehr merkt?
Nein, ich glaube, das existiert. Meine Sprache ändert sich auch ständig. Aber ich glaube nicht, dass es sich so ändert, indem es charakterlos ist.
Denn in jedem Sprachfehler eines Migranten stecke ein Stück seiner Identität, sagt Thomas Gardi. Warum also immer gleich tadeln und korrigieren wollen, was eine Chiffre ist für Geschichten, die uns womöglich bereichern und unseren Horizont erweitern?
Und ich verabschiede mich von Sie, meiner Mutter. Mach meine Weg Richtung Kolschop. Zitternder Herz in die Stadt. Geh da rein. Amado ist da und Abayomi und Jamal sitzen bei der Tisch von Amado und reden. Ich gehe einen Schritt rein. Steh da drinnen. Bei der Eingang. Am Computer sitzen die Menschen, chatten und surfen oder mit Headsets an. Und der leise Geflüster, der da drinnen ist, und der leise Geflüster, Fließ, der von akustengeschützten Kabinen ins Raum rein. Und die Sprachen mischen sich miteinander, wunderschön und lebendig und hoch. Ein Himmel ist über uns offen, über und rundum uns offen, wie wir strömen. Und unsere Wörter fließen und fühlen. Und die Wörter, wie sagt man auf Deutsch? Und die Wörter leben, aufleben, beleben.